Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Dann gab es eben die Sachen, wo du dann irgendwo hingeflogen bist, wo du noch nie warst und dann 2 Wochen bleiben konntest. Und da war es dann so, dass der Druck wahnsinnig groß war. Als ich Sydney fotografiert habe für Geo vor der Olympiade, also Sydney hat 2000 die Olympiade ausgerichtet, 99 war ich da. Da war in der Fotoredaktion die Fotoredakteurin mit so einem Stapel, deutet auf einen halben Meter hohen Stapel mit Dias. Das hatten die alle schon gesehen. Also dieses ganz, damals war die Welt ja auch schon durchfotografiert, nur von professionellen Fotografen. Und dann fährst du dahin und musst in 10 Tagen gegen all dieses Material anfotografieren, weil das kostet ja schließlich viel Geld, dass sie dich dahin schicken und das irgendwie besser machen. Und das ist natürlich auch ein enormer Druck. Also du machst den ganzen Tag nichts anderes. Also du denkst nicht, wo kann ich hier schön essen gehen, sondern du ernährst dich irgendwie und versuchst den Tag so zu strukturieren, dass du genug Energie hast, das, was du vorhast, durchzuhalten. Du musst unterwegs recherchieren und so weiter. Also im Grunde genommen stehst du um 5:30 auf, gehst abends 10 ins Bett und zwischendurch arbeitest du.
Peter Bialobreski ist ein Mann, der Städte anders sieht als wir. 1961 in Wolfsburg geboren, wollte er ursprünglich Politikwissenschaften und Soziologie studieren. Heute versteht er vor allem das Spiel von Licht, Raum und Architektur wie kaum ein anderer. Er ist nicht nur Professor für Fotografie in Bremen, sondern auch ein preisgekrönter Weltenbummler mit Kamera. Gleich 2-mal hat er den World Press Photo Award gewonnen, 2003 und 2010, und das mit Bildern, die uns zeigen, wie vertraut und zugleich fremd unsere urbane Welt aussehen kann. Ob in Bangkok, Kairo, Athen oder seiner Heimatstadt Wolfsburg, Peter hält Momente fest, die wir im Alltag oft übersehen. Mit seinen berühmten City Diaries hat er fast schon so etwas wie ein fotografisches Tagebuch der Globalisierung geschaffen. Und, was mich natürlich besonders gefreut hat, ist auch meine Heimatstadt Unna porträtiert worden. Liegt übrigens in Nordrhein-Westfalen für die, die es nicht kennen. Wenn Peter nicht gerade mit der Kamera um die Welt zieht, dann lebt er hier in Ottensen in Hamburg. Wie er die Welt sieht, warum Neonlichter in Asien ihn berühmt gemacht haben und was Fotografie mit Geduld, Humor und einem wachen Blick fürs Ungewöhnliche zu tun hat, hören wir jetzt. Herzlich willkommen, Peter Bialobreski.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Peter, bevor wir gleich tiefer in das Thema reingehen und über dich, deine Geschichte und der Fotografie so ein bisschen was hören, würde ich gerne mal so ein kleines 5 schnelle Fragen mit dir spielen, einfach damit die Zuhörer dich gut oder besser kennenlernen. Fangen wir mal an. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Eher Frühaufsteher.
Ist das für deinen Job besser oder schlechter oder ist es egal?
Also es ergibt sich einfach so, ich wache einfach relativ früh auf, egal wie früh ich schlafen gehe. Also es ist nicht so, dass ich wahnsinnig gerne früh aufstehe, aber eher früh aufstehe, weil ich wache auf, wenn es hell wird und wenn ich als Nachteule ins Bett gehe, schlafe ich halt nur 3 Stunden, was okay. Zu wenig ist.
Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Es kommt auf mein Gegenüber an.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Das Hirn.
Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Das ist eine Frage, die stellst du allen. Da habe ich schon gehört, das kann ich eigentlich gar nicht beantworten. Ich glaube, ein absolutes No-Go ist, sich anderen Menschen gegenüber schlecht zu verhalten. Aber das gilt auch für das wirkliche Leben.
Ich hätte jetzt mit sowas wie Ungeduld oder sowas gerechnet. Aber das ist eine viel schönere Antwort, die du mir gegeben hast. Auch eine Frage, die ich allen stelle, weil die 5 Fragen sind natürlich immer relativ gleich. Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Also mein Kanzler an der Hochschule hat mal zu mir gesagt, sie sind auf eine angenehme Art schwierig.
Das ist gut.
Ja, das fand ich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Also nicht, dass er mich nicht mochte, aber ich glaube, Viele Leute mögen mich schon, aber manche finden auch den Umgang mit mir schwierig, die mich dann auch mögen. Und eigentlich reizt mich auch diese Ambivalenz und vielleicht mein Gegenüber.
So ein bisschen mit Ecken und Kanten, nicht so glatt. Ich sag mal so, keine Teflon-Menschen, wo so wegrutscht und dann sind die auch so schnell vergessen, wie sie gekommen sind, sondern du bleibst hängen.
Ja.
Manchmal. Und letzte schnelle Frage. Welcher Job würde dich noch reizen, außer deinem eigenen oder deinen eigenen? Du hast ja mehrere.
Das kann ich so gar nicht sagen, weil, also ich glaube, dass ich habe schon drüber nachgedacht, bevor ich hierher gekommen bin, was Alternativen wären zu meinem Job, aber es gab keine und man hat die Biografie, die man hat. Also ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass sozusagen mit einer anderen Leidenschaft ich auch als Anwalt, Richterin oder sonst was glücklich geworden wäre. Alles, wo sozusagen eine Interaktion mit der Welt stattfindet, wo Nachdenken über die Welt stattfindet. Also was ich sicherlich nicht gekonnt hätte in irgendeiner Versicherung. Die Menschen, die das tun müssen, mögen mir verzeihen, Papiere hin und her schieben. Also mir würde auch das Handeln an der Börse keinen Spaß machen, nur die ganze Zeit im Computer gucken und Adrenalin gesteuert zu sein und tatsächlich alle Dinge, die mit Weltinteraktion zu tun haben, finde ich spannend.
Du hast gerade gesagt, deine Biografie, da gehen wir auch gleich nochmal gezielt drauf ein, aber die nächste Frage, weil wir haben ja gehört, du bist ja auch Professor für Fotografie, ist es?
Ja, also das heißt, mittlerweile bin ich im eigens verschuldeten vorzeitigen Ruhestand.
Aber du warst es zumindest auch, ne?
Genau, ich habe das 20 Jahre lang gemacht.
Hast du lieber Fotografie gelehrt oder selbst fotografiert?
Also ehrlich gesagt, weil fand ich, das eine wäre ohne das andere nicht möglich gewesen. Und ich fand diesen Antagonismus wahnsinnig reizvoll. Also dieses, ich habe, glaube ich, irgendwann wieder mehr fotografiert, als ich unterrichtet habe, weil ich brauchte sozusagen auch dieses Gefühl, scheitern zu können und nicht weiter zu wissen, um mich in die Studierenden reinfühlen zu können. Dass man nicht nur sozusagen aus so einer Hubschrauberperspektive alles besser weiß, sondern genau weiß, wann irgendetwas nicht geht oder wo man tatsächlich an seine Grenzen stößt. Und von daher war das eine ganz wunderbare Sache, das kombiniert zu betreiben. Und das deutsche Hochschulwesen erlaubt es einem ja auch, in der vorlesungsfreien Zeit zu reisen und seine eigenen Sachen zu machen. Und ich habe, glaube ich, in der Zeit, in der ich an der Hochschule unterrichtet habe, 20 Bücher gemacht oder so.
Ich würde jetzt erstmal die Abbiegung, zumindest die Fotografenabbiegung nehmen und nicht die Lehrendenabbiegung.
Okay.
War das ein Job, bei dem du als Kind schon gesagt hast, als 4-, 5-, 6-Jähriger, das willst du mal werden, wenn du groß bist?
Nee, ich hatte überhaupt keine Idee, was ich werden wollte. Also das hatte ich auch ganz lange nicht, also bis in meine 20er hinein.
Hast du das mal fotografiert so nebenher? War es ein Hobby oder wie bist du zu der Fotografie gekommen?
Nee, also ich bin tatsächlich zur Fotografie gekommen, weil ich, als ich Zivildienst gemacht hatte, die Aufgabe hatte, eine Dunkelkammer einzurichten in der evangelischen Kirchengemeinde in Wolfsburg, in der ich den Zivildienst gemacht habe. Und da war dann ein Kollege, ein anderer Zivi, der mir gezeigt hat, wie das geht mit dem Entwickeln und so. Und daraufhin habe ich mir eine Kamera gekauft und habe selber angefangen zu fotografieren.
Und dir war sofort klar, irgendwie, du machst Städte und urbanes Umfeld oder hast du von Blumen bis Menschen bis alles? Wie war so der Weg in die Position, die du dann später bekommen hast?
Der Weg war so, dass ich über sozusagen dieses Amateurfotografieren und dann mir später eine Dunkelkammer in meiner WG einrichten. Ich habe dann in so einer Land-WG gewohnt. Also wir reden hier über die 1980er Jahre, die den großen Vorteil hatten, dass Mieten billig waren. Also dass man mit sozusagen Aushilfsjobs wie Taxifahren oder Kleintransporte fahren oder in der Kneipe arbeiten, einfach genug Geld verdienen konnte, um sich irgendwie erstmal mental aufs Leben vorzubereiten und nicht gleich studieren zu gehen.
So, und dann, es ist natürlich eine Zeit, für viele werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen, es gab noch keine Digitalfotografie, sondern jedes Bild war auch gut und teuer, weil man das dann nachher auch selbst entwickeln musste oder entwickeln hat lassen.
Genau. Und natürlich das ist natürlich so dieses Klischee, was ja auch in Filmen immer, also diese Magie, wenn dieses Bild aus dem Entwickler kommt und das latente Bild sich materialisiert, das war schon was ganz Tolles. Also das heißt, der Akt, also der handwerkliche Akt, der dahinter stand, war schon mal auch irgendwie was Reizvolles. Deswegen haben viele Leute das auch als Hobby gemacht. Und um sozusagen den Weg in die sozusagen dann später professionelle Fotografie, der ging so, dass tatsächlich ich dann so ein paar Bilder in meiner WG aufgehangen hatte und die hatte jemand gesehen, der mit einer meiner WG-Genossinnen Musik gemacht hat und der arbeitete bei der Lokalzeitung und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, am Wochenende für die ein paar Termine zu fotografieren.
Was waren das für Fotos, die du da ausgehangen hattest?
Ach, das waren Porträts von älteren Damen aus meinem Dorf oder von den Häusern oder von Feldern oder
alles, was in den Sinn gekommen ist.
Nicht wahnsinnig Relevantes.
Aber also ich muss jetzt in meinem Kopf diese Diskrepanz so ein bisschen hinbekommen, weil bei Digitalfotografie oder so wie ich Fotografie auch mal Hobby, ich glaube, jeder hat mal hobbymäßig, dachte er, ist sofort irgendwie Pulitzer-Preisträger und kann Fotos machen oder World Press-Foto-Gewinner. Dann schießt man einfach drauf los, was man denkt, was schön ist. Ich glaube, in der damaligen Zeit musste man sich davor wie so eine Art Konzept oder Idee überlegen, weil es war natürlich ein bisschen endlich, was Film angeht und man konnte ja nicht einfach unendlich Fotos schießen.
Ja, aber es war, also wenn man jetzt die Filmpreise von heute mit den von damals vergleicht, waren Filme auch irgendwie spottbillig. Es war nicht wahnsinnig teuer und man hat schon natürlich anders drüber nachgedacht, als man das macht. Aber deswegen gibt es aus der Zeit grundsätzlich ja auch weniger Fotos als
heutzutage.
Als heutzutage, aber es gibt sie und es war eben, ja, toll, weil ich bin dankbar, dass ich eben diese Hybridzeit erlebt habe. Also die Fotografie noch sozusagen als Handwerk zu lernen, um dann später auch das Digitale besser zu verstehen, weil das Digitale basiert alles auf dem Analogen. Also sämtliche Prozesse, die in so Programmen wie Lightroom, was ja sozusagen das Gegenteil des Darkrooms, der Dunkelkammer ist, stattfinden, sind eigentlich Simulationen von Dunkelkammerprozessen, die natürlich viel präziser auszuführen sind. Und wenn man die Idee der Dunkelkammer und des analogen Verarbeitens eines Abzugs verstanden hat, dann kann man natürlich viel, viel gezielter in digitalen Programmen arbeiten und wurschtelt nicht an jedem Regler rum und macht es bunter oder schärfer oder sonst
Filter was. Drauf oder sonst irgendwie sowas. Genau. Es ist ja auch gerade wieder so ein bisschen Trend, glaube ich, wieder in diese alte Analogfotografie reinzugehen. Also man sieht es ja auch in allen Ecken und Enden, dass gerade vom Stil her auch viel wieder in diese Richtung gemacht wird. Jetzt hast du gesagt, du bist dann von einem Freund, einer Mitbewohnerin, eines Mitbewohners angesprochen worden, dann für die lokale Zeitung Fotos zu machen. Das war so der erste Schritt in dieses, ich sag mal, professionellere Fotografietum. Wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter, dass ich das so ein Jahr gemacht habe und dann irgendwann das Taxifahren habe sein lassen, das Politikstudieren sein lassen und im Wesentlichen angefangen habe, mich als Fotograf zu verstehen. Und hatte dann die Möglichkeit, bei dieser Zeitung ein Volontariat zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich auch ein bisschen geschrieben. Aber ich war auf der einen Seite billige Arbeitskraft, auf der anderen Seite Redaktionsmitglied. Und eben durch diese billigen Mieten war es trotzdem möglich, ganz gut von diesem Volontärsgehalt zu leben. Und insofern war das eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe, weil ich in unglaublicher Geschwindigkeit mit unterschiedlichsten Menschen klarkommen muss. Also es waren wirklich Termine vom größten gezüchteten Kohlkopf und der nächste Termin war dann der spanische König zu Besuch bei Volkswagen, weil die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hat ja einen Weltkonzern zu Gast jenseits des Mittellandkanals.
Also die Bandbreite war da schon sehr, sehr breit. Und das heißt, genau. Das war so Anfang, Mitte der 80er.
Genau, das war von 84 bis 86. Das
und danach hast du gesagt, reicht jetzt erstmal mit Lokal und Wolfsburg, ich will die Welt sehen.
Naja, dann war es tatsächlich so, dass ich, als das Volontariat zu Ende war, bot man mir tatsächlich einen festen Redakteursvertrag an, was natürlich dann auch finanziell lukrativ wäre und man ist ein großer Fisch in einem kleinen Teich, wenn man bei einer Zeitung arbeitet in so einer Stadt. Und ich habe gedacht, aber das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und dann kriegten wir natürlich auch immer so Geschenke da in der Redaktion und dann kriegten wir irgendwann so einen Kalender irgendwann mit Aquarellen aus China. Die waren ganz hübsch. Und dann habe ich einen Freund angerufen, der studierte damals in Berlin Architektur, der mit mir in der WG gewohnt hatte, Jahre zuvor. und sagte, du, wir wollten doch immer mal nach China. Und da sagt er ja. Und da habe ich gesagt, sollen wir fahren? Hat er gesagt, ja, aber ich kann erst irgendwie im Herbst, also es war ein bisschen früher. Und dann haben wir das tatsächlich dann so gemacht, dass ich mit Ablauf des Volontariates mir ein Rund-um-die-Welt-Ticket gekauft habe.
Gibt's die heute immer noch? Glaube ja, ne?
Nee, also beziehungsweise Asien hin und zurück, also über verschiedene Stationen nach Hongkong und hin und zurück. Und wir sind dann losgeflogen und quasi mit offenem Ticket und zusammengespartem Geld. Und ich war dann 10 Monate in Asien.
Also dann nicht nur China, sondern unterwegs.
Genau.
Und da hast du dann weiter fotografiert.
Genau. Und da habe ich ganz schlechte Fotos gemacht. Was tatsächlich dann auch der Grund war, also hat zwei Sachen, hat es wahnsinnig beeinflusst. Erstens sozusagen meine Liebe zu Asien oder meine Affinität, also Liebe ist ja immer ein bisschen großes Wort. Und zum anderen, dass ich gemerkt habe, dass das, was ich mache, nämlich Fotograf sein, ich eigentlich gar nicht richtig kann, dass ich das nicht durchdrungen habe, dass ich in der Lage bin, damit nach bestimmten Mustern Geld zu verdienen. Aber letztlich habe ich nur in Mustererkennungsprozessen
gearbeitet. Also ein künstlerischer Anspruch war nicht da oder war anders?
Den hatte ich schon und den konnte man so am Rande auch mal, aber ich hatte im Grunde genommen gar keine Basis. Also es ist.
Und das hast du dann dir selbst beigebracht während dieser Reise oder hast du dann auf dem Rückweg gesagt?
Nee, ich habe eigentlich hinterher gemerkt, dass was diese Reise mir bedeutet hat und dass die Fotos, die ich da gemacht habe, immer nur so aussahen wie Fotos, von denen ich dachte, die müssten so aussehen, wie wenn man Indien fotografiert, die dann so Geo oder National Geographic drucken würde. Also aber nichts von dem, was sozusagen in mir war, als ich auf dieser Reise war. Und
wie hast du das dann entdeckt oder wie ist das rausgekommen?
Ja, weil ich merkte, dass ich im Grunde genommen keine Handhabe hatte, Ideen auszudenken. Mhm. Also ich hatte zwar Ideen, aber ich wusste nicht, wie ich sie umsetzen sollte, weil ich im Grunde genommen noch keine Sprache dafür hatte.
Okay. Und die hast du dir dann selbst entwickelt?
Nee, und dann habe ich ja tatsächlich den Entschluss gefasst, nachdem ich ein Praktikum in London bei einer Fotoagentur gemacht habe. Und bin ich dann zum Studieren nach Essen gegangen und habe tatsächlich quasi nochmal bei Null angefangen.
Da ja vielleicht auch Unna in deinen City Diaries, oder?
Nee, Unna kommt später.
Du hast dann tatsächlich nochmal aus einer Leidenschaft heraus richtig gelernt, studiert in Essen Fotografie.
Genau. Und es ist so, dass die Leute, die damals weniger wussten als ich, waren im Vorteil, weil sie sozusagen nur ihre Kreativität hatten. Und ich hatte schon so viel vorgefertigte Muster, die ich erstmal zertrümmern und zerlegen musste. Ich hatte allerdings natürlich auch, was die anderen nicht hatten. Ich war sehr viel älter. Ich war 27, als ich angefangen habe zu studieren. Ich hatte eine wahnsinnige Selbstdisziplin. Ich hatte schon alles durch. Ich habe seit meinem, 15. Lebensjahr jeden Abend in der Kneipe verbracht, bis ich irgendwie angefangen habe zu studieren, so ungefähr.
Gearbeitet, ne?
Und nee. Okay. I was enjoying it. Und von daher hatte ich das alles durch. Also das heißt, alles das, was die jüngeren Studierenden machen mussten, musste ich nicht mehr machen und habe also wirklich sehr konzentriert studiert und angefangen dann Projekte zu machen, die dann auch so in Anführungsstrichen ein bisschen Erfolg hatten. Also mein erstes Projekt, was ich dann im Studium gemacht habe, hat tatsächlich der Stern gekauft und mich dann auch beauftragt. Und insofern war diese Mischung aus nochmal dazulernen, eigene Sprache finden, aber auch diese Erfahrung etwas, was mir natürlich sehr viel genützt hat, sodass ich auch in der Lage war, mein Studium im Wesentlichen selbst zu finanzieren und im Grunde genommen dann ab dem 5. Semester auch von Fotografie gelebt habe.
Das heißt, dann hast du auch so die ersten das Erfolgsfeedback bekommen, dass deine Ideen, die du hast, auch draußen ankommen beim Stern, die das dann gekauft haben, was natürlich einen Push gibt für den Weg, den du dann später gegangen bist. Würdest du jetzt aus der heutigen Sicht sagen, Fotografie ist eher eine Kunst oder ein Handwerk?
Naja, ist denn sozusagen Sprache, Literatur? Also es ist einfach Fotografie ist zunächst mal ein kulturelles Medium, also genau wie Sprache und nicht mehr und nicht weniger. Und das kann Kunst sein und es kann aber auch total belanglos sein. Insofern ist es halt blöd, dass der Fotografie immer die Frage gestellt wird, weil nicht jede Malerei ist. Nein, aber es ist immer so wahnsinnig naheliegend und also nicht jede Malerei ist Kunst, also weit entfernt. Also geh mal irgendwo, es gibt ganz schlimme Malereien. Ne, also ganz schlimme Kunstversuche.
Ich hatte das nur, weil ich in einem anderen Gespräch hatte, war das so das Thema, dass man das Handwerk erst lernen muss und haben muss, um dann künstlerisch tätig zu sein. Also quasi das eine baut auf dem anderen so ein bisschen auf. Deswegen die Frage, ob es dann eher in die eine oder eher in die andere Richtung ausschlägt.
Na, das ist wirklich die Frage, welche Kirche man angehört. Ne? Und ich glaube, wenn man sich die bildende Kunst heute anguckt, dann ist alles möglich. Also das heißt, im Grunde ist es schon... Erstmal ist das Konzept und die Idee und dann muss man natürlich wissen, was brauche ich dafür, um diese Idee umzusetzen. Also wir erleben das ja gerade mit dem mit der großen Angst der Deutschen, die AI. Mhm. Ja, und das ist ja auch so, dass es, wenn man die führenden Protagonisten von den Bildgebungsverfahren anguckt, dann geht es natürlich darum, wie prompte ich? Und dann ist so, wie Kippenberger das mal gesagt hat, ich kann mir ja nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden. Also das heißt im Sinne, für die, die es nicht verstehen, im Sinne von Van Gogh zu malen, macht heute keinen Sinn mehr. Mhm. Ja, also das heißt, Van Gogh hatte im Grunde genommen auch seinen Prompt. Der hat in dieser Form gemalt. Ja. Und man kann sich einfach eine ganze Reihe von Künstlern angucken, deren Strategien nachvollziehbar sind. Aber sich diese Strategie anzueignen, macht keinen Sinn. Und wenn ich in einer Weise prompte, dass dabei Bilder herauskommen, die tatsächlich einen neuen Beitrag leisten, dann sind die nicht weniger Kunst, als wenn ein Individuum ein anderes Werkzeug benutzt und wie Günther Uecker Nägel in Dinger und in Sperrholz schlägt und daraus Skulpturen macht.
Also ich versuche das gerade für mich alles zu fassen, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist ja vollkommen richtig. Siehst du heute noch Kunst, die neu ist, viel? Oder siehst du eher dieses Nachgemachte, dieses in Fußstapfen treten, von dem es schon da ist und das ein bisschen verändert?
Naja, es ist immer beides. We are standing on the shoulders of giants. Ja? Und es gibt eben, je nachdem, welcher Kirche man angehört, findet man Neues, was einen extrem berührt. Und es gibt aber auch Neues, was mich extrem kalt lässt. Und wo ich dann denke, ja, das ist jetzt irgendwie spektakulär und macht aber nichts mit mir. Und ich glaube, das ist auch das Interessante dabei, dass eigentlich dieses Diktum von Beuys, jeder ist ein Künstler, das beschreibt ja nur ein Potenzial. Also nicht jeder ist ein Künstler, aber dadurch, dass wir beide unterschiedlich sind, bedeutet ja, dass meine Verhandlung mit der Welt als Individuum, weil ich einen einzigartigen genetischen Code habe, ein anderer sein muss als deiner. Und von daher ist sozusagen das Potenzial ja, aber gleich groß.
Also dann in der Mitte, wenn man das dann sozusagen potenziert, dann geht das ja.
Genau, also zwischen mir und dem Gummibaum hier in der Ecke, da könnte sozusagen jetzt Kunst entstehen. Weil ich sozusagen die Möglichkeit habe, auf diesen Gummibaum in einer bestimmten Weise zu reagieren. Und das schließt meine gesamte Geschichte, Intuition, Biografie mit ein. Und du reagierst anders. Genau. Ja? Vielleicht bist du Gummibaum traumatisiert. Ja? Und das macht was mit dir. Und insofern ist das, das mit der Kunst auch eine blöde Frage. Also weil jemand hat mal gesagt, wenn Kunst einfach wäre, würde es jeder machen. Ja,
das schreibe ich voll. Aber gibt es Dinge da draußen, die dich überraschen? Weil gerade im KI- und AI-Zeitalter ist ja die große Gefahr, dass man mehr von dem hat, was man ja eh schon hat, in gewissen Variationen. Weil KI, wie sie aktuell ja ist, kann ja nicht nach vorne in die Zukunft gucken, gerade im künstlerischen Bereich, sondern greift ja auf das zurück, was es seit Hunderten von Jahren gibt. Ist für dich gerade irgendwas da draußen, wo du sagst, das hat dich überrascht, das hat dich komplett irgendwie umgehauen?
Also ich glaube, das ist ein hoher Anspruch. Also es gibt immer wieder Dinge, die mich begeistern, also auch Serien von Studierenden, also neben Neben dem Abschied von der Hochschule unterrichte ich ja noch in Berlin an einer Privatschule, an der Ostkreuzschule für Fotografie, wo sehr viele talentierte, jüngere und ältere Leute studieren. Und da stoße ich ständig auf Sachen, die ich toll finde, die auch meine eigenen, wo ich meine eigenen Sachen hinterfrage, wo ich am Anfang mit einer Arbeit gar nicht so einverstanden bin, die dann am Ende ganz toll ist und so weiter. Also das gibt es ständig.
Also schön, dass du nicht sagst, irgendwie, du bist weiterhin offen und guckst dir alles an und nicht aus deiner Erfahrung, aus deiner Biografie heraus sagst, okay, das muss man aber so und so machen.
Nee, also das ist schon, also das wäre ja blöd. Also man muss ja nicht so und so machen, sondern man muss ja gucken, wenn man Lehrender ist, habe ich immer versucht zu sehen, also was will die Person für sich erreichen? Wie tickt die? Du kannst ja nicht Leute irgendwie verdrehen und dann muss man irgendwie gucken, was bringen die da raus. Also es ist so, wie wenn jemand versucht, sprechen zu lernen, dann stammelt er erstmal. Und was kann ich mit diesen Fetzen, die da am Anfang sind, anfangen? Und was kann man daraus irgendwie entwickeln und wie kann ich der Person auf dem Weg helfen?
Ich finde schön, dass du das so siehst. So sieht es aber, glaube ich, nicht jeder Lehrende oder jede Lehrende so, sondern hat ja dann sozusagen den eigenen Blick auf die Dinge. Aber das finde ich halt schön, dass das offen ist und du dann den Raum auch gibst für diejenigen, einfach sich zu entfalten. Was würdest du sagen, denken viele, ist das Traumhafte am Job des Fotografen oder der Fotografin?
Na, das Traumhafte ist, dass man, wenn man zur Arbeit geht, nicht das Gefühl hat, dass man zur Arbeit geht.
Also eher Berufung als Beruf?
Ja, also es ist sozusagen eine erarbeitete Berufung. Also ich glaube schon, dass ohne es jetzt so verklausulieren zu wollen, dass es schon ein harter Weg war dahin, also wo mit der auch mit Tränen verbunden war. Also ich habe im Studium auch manchmal die Kissen voll geheult, weil einfach ich nicht klar kam. Also ich wusste nicht, was wollten die jetzt von
deine
mir.
Professoren, ja,
ich hatte eine Genau, ich hatte eine fantastische Professorin, die hat, gibt zum Beispiel ein Beispiel, da habe ich eine so eine, kennst du ja, kommst du aus dem Ruhrgebiet, da gibt es ja so tolle alte Eisenbahnbrücken. Ne?
Gab sie.
Super, überall. Und ich habe dann in Essen, im Essener Norden, so eine Eisenbahnbrücke, die fand ich ganz toll, die habe ich dann so bei Nacht fotografiert und das war dann auch anstrengend, das bei Nacht zu machen mit der Belichtung, ne? Handwerk, also analoger Abzug, schwarz-weiß. Und dann hänge ich das so hin und unsere Seminare, die hießen damals noch Korrekturen,
schöner
was
Name,
ja auch toll ist.
Ne? Ist
altes Otto Steinert-Wort. Und dann ging meine verehrte Professorin an diesem Bild vorbei, guckte kurz hoch und sagte, ach, das Ganze kann man auch mit Inhalt füllen. Und ich war am Boden zerstört. Aber sie hatte natürlich recht. Und das war, also sie war nicht für alle, aber für Leute, die bereit waren, weiterzudenken, war das gut. Weil mit diesem Bild habe ich das, was du hast ja vorhin von diesen Neonstädten gesprochen, das war im Grunde genommen ein ganz früher Kick in diese Richtung. Nämlich ich habe gedacht, ja klar, diese Dinge, die ich mache, die ich gerne mache, die müssen eine Bedeutung haben, wenn ich sie für mich mache und nicht einfach nur ästhetisch da so dastehen. Ist ja eine relativ einfache Erkenntnis, aber ich
ja gut, ja aber das muss man gerade in der Fotografie auch erstmal sehen, dass man nicht nur die Ästhetik halt im Auge hat, sondern auch die Geschichte, die Story, die sozusagen dahinter so ein bisschen ist.
Und von daher war das natürlich ein ständiger, also dieses Studium, war natürlich wahnsinnig spannend, aber auch natürlich niederschmetternd, weil es ein ständiger Reflexionsprozess über die eigenen Unzulänglichkeiten war.
Das hast du aber gut gemeistert, würde ich mal sagen, jetzt in der Retrospektive.
So Retro ja, sieht so immer alles super aus, ja? Also Retro ist immer alles total
einfach. Kommen wir auf deine Neon Cities, die du ja gerade schon angesprochen hast. Wie ist die Geschichte dahinter? Also der Start war in Essen an einem Güterbahnhof. Und wie geht's dann von da in die Welt?
Naja, also ich glaube, da müssen wir noch, also du lässt einen
dann
großen Zwischenteil
auf.
Weil der Zwischenteil war eben tatsächlich dieser Teil, der eher am ehesten in deine Traumjob-Richtung geht. Das war nämlich auf Kosten anderer Leute die Welt zu sehen. Also das heißt, dass ich in den 1990er Jahren sehr, sehr viele Aufträge hatte für renommierte Magazine, wo ich dann in ein ja wirklich manchmal, wenn ich die Jahre rekapituliere, nicht mehr weiß, was ich in den Jahren gemacht habe, außer die Orte, an denen ich für dies und das Magazin das und das gemacht habe. Also das und der Rest, also was Privatleben war oder was da sonst noch so war, das ist eigentlich nur so ein Blur. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch 30 Jahre her. Und das finde ich schon interessant, also dass bestimmte Dinge anders waren, wie zum Beispiel aus meiner Asienreise könnte ich dir noch aus diesen 86, 87 könnte ich dir jeden Monat, von jedem Monat relativ viel rekapitulieren und von den Sachen dazwischen, also sagen wir mal von 96 bis 99 ist das alles zusammengeschrumpft und reduziert eigentlich auf die Orte, an denen ich gewesen bin.
War oder weil es dich emotional nicht so gecatcht hat wie deine erste Asienreise?
Naja, weil es tatsächlich auch irgendwie, weil es irgendwie Arbeit war und weil es nicht mehr, also so eine Asienreise ist ja sozusagen so ein Coming-of-Age-Ding. Also das heißt, du versuchst irgendwie so ein, das ist eigentlich ein Selbstfindungsprozess. Also ich kann wirklich jedem nur raten, der nicht so mit sich anzufangen weiß oder auch der viel zu sich anzufangen weiß, lieber nicht gleich studieren gehen, sondern sich mal so lange an einem thailändischen Strand zu langweilen im Paradies, bis man denkt, man muss jetzt irgendwas machen, weil das schafft einem dann die Freiheit, eigentlich nicht mehr auf billige Tricks reinzufallen, wie Porsche fahren oder ins Paradies oder so. Ne? Wenn du mir jetzt eine Million geben würdest, ich würde an meinem Leben nichts ändern. Mhm. Absolut nichts. Ich würde mir nicht ein Auto kaufen, obwohl ich keins habe und so weiter und so fort. Ja? Und ich glaube, diese Erkenntnis war die, dass eigentlich dieses sich sozusagen in der Welt zu verwurzeln, wenn du irgendwo rumliegst am Strand oder am Pool oder im Fünf-Sterne-Hotel, dann bist du ja nicht in der Welt. Du bist sozusagen immer an einem Kunstort. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt hier bist und dich vernetzt und mit Leuten arbeitest, in Interaktion bist, Feedbackrunden hast und so weiter, dann bist du ja an einem Punkt, wo das, was Luisa Neubauer wie nennen Sie das? Selbstwahrnehmung, Selbstermächtigung? Sowas, ne? Also jetzt fehlt mir das Wort dafür. Sie meint, das ist ein bisschen anderes Wort, ein bisschen freundlicher. Aber genau das ist, glaube ich, das Wesentliche, dieses Feedback. Also sozusagen, egal wie die Gemeinschaft ist, ob die Gemeinschaft eine Zeitungsredaktion ist oder eine Galerie oder eine Kunstmesse oder so, ist eigentlich relativ egal.
Es diese Resonanz, so diese Schwingungen, die man dann...
Genau, also sozusagen, dass der Resonanzraum das Entscheidende ist und nicht sozusagen dieses Moment des Hedonistischen. Wenn du viel gearbeitet hast, denkst du, ja, jetzt mal 3 Tage Wellnesshotel und so. Das ist total langweilig.
Und wie du schon sagst, du liegst in deinem Fall in Paradies am Strand und jetzt die Idee ist, du gehst in einen Job, verdienst viel Geld, damit du dann damit zum Paradies am Strand fliegen kannst. Das ist ja auch so ein bisschen komisch, ne? So, aber dann hast du sozusagen in diesen 3 Jahren hast du so viele Punkte auf der Landkarte entdeckt und entdecken können und dürfen, beruflich bedingt, dass der Rest deines Lebens so ein bisschen verblurrt ist, aber dass dir, glaube ich, wahnsinnige Eindrücke gegeben hat von der Welt und wahnsinnige Inspiration ja auch.
Klar, also ich habe wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht, ne, von Leuten, die ich porträtiert habe, von Gegenden, die ich fotografiert habe, von Orten, an die ich fliegen, wo ich nie hingekommen wäre, Sulawesi und natürlich ist es der Osten Thailands. Ich war viel in Asien und bin ich wahnsinnig dankbar für die Zeitschriften und die Menschen, die mir das ermöglicht haben. Und es war aber auch nie einfach, weil ich immer dann auch versucht habe, so eine bestimmte ästhetische Komponente damit reinzubringen, die dann also tatsächlich von damals Menschen, die 20 Jahre älter waren als ich, nicht so gut verstanden wurden. Und die waren meistens Chefredakteure oder Herausgeber. Also mir wurde schon einiges an den Kopf geworfen, wo ich dann auch mit hängendem Kopf aus irgendwelchen Redaktionen gegangen bin, weil das sozusagen nicht verstanden wurde, was ich da versucht hatte.
Hast du auch da geschrieben in der Zeit, oder?
Nee, da habe ich nur fotografiert.
Und dann kommst du wieder mit diesem Rucksack voll Eindrücken und vielleicht auch neuen Fertigkeiten und neuen Dingen, die du gesehen hast. Und wie ging es dann weiter? Dann waren dann schon die City Diaries? Wir reden ja so Anfang der 2000er.
Nee, also das, also die große Zäsur war, als ich mein erstes Indienbuch gemacht habe. Also das Indienbuch war tatsächlich die Konsequenz, wieder aus diesem auf der Asienreise nicht das fotografieren zu können, was ich da eigentlich gefühlt und gedacht habe. Und ich habe dann auf einer Reportage für ein englisches Magazin ein Bild gemacht in Indien, wo ich dachte, das wäre eine ästhetische Möglichkeit, damit umzugehen. Und bin dann tatsächlich ganz gezielt wieder nach Indien gefahren, nach Varanasi, um ein Bild zu finden, was an das Bild anknüpft. Also das heißt, das ist immer so was, was meinen Prozess immer begleitet hat. Wenn ich eine Idee zum Projekt habe, dann versuche ich eine Woche oder 10 Tage mir zu nehmen, um ein Bild zu finden, was dieser ungefähren Vorstellung auf meiner inneren Matrix entspricht. Und wenn das funktioniert, dann weiß ich, dann kann ich ein Projekt draus machen. Dann ist es nur noch Arbeit.
Das heißt, ein Bild, also ein Motiv zu finden oder eine Aussage aus dem Bild raus?
Nein, also das ist, glaube ich, da gibt es nicht, das hat meine Professorin auch gesagt, gebe ich auch immer gerne weiter, es geht nicht um das Motiv, sondern um die Motivation. Und es geht um das Dazwischen. Also da, und dieses, also mit dem Indienbuch gibt es eine ganz schöne Geschichte, die, als ich dann die ersten Bilder fertig habe, das war alles ganz leicht, nicht kontrastreich, eigentlich sehr ungesättigte Farben, also alles sehr sanft und mit vielen unscharfen Figuren drin, also fast wie aquarelliert. Und als ich dann das erste Mal diese Bilder bei Geo gezeigt hatte, für die ich auch gearbeitet habe, da fanden die das alles viel zu unscharf und die haben nicht nachvollziehen können, warum das so war, wie es war. Und 7 Jahre später haben sie mich gefragt, ob sie von diesen Bildern einen Kalender machen können. Und dann war es für mich doch irgendwann ein großer Triumph, was ich normalerweise nicht gemacht hätte, einen Geokalender mit diesen Bildern, weil die Motivation eine andere war. Aber es war mir dann doch ein Triumph, einen großen Panoramakalender mit diesen Bildern zu haben, die sozusagen 7 Jahre vorher einfach noch nicht in dem durchgesickert waren, in dem, wie ästhetisch sich auch die Welt verändert hat.
Ich höre bei dir, und korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber auch schon, sonst wärst du auch nicht da, wo du bist, eine Riesenportion Ehrgeiz auch raus. Also du, wie du schon sagst, du hast dann ein Foto gemacht, warst nicht zufrieden, warst am Boden zerstört, wenn Leute dir negatives Feedback gegeben haben, um dann zu sagen, so, jetzt aber, jetzt konzentriere ich mich richtig drauf. Nicht ich zeige euch es jetzt, also gar nicht im Außen, sondern der Ehrgeiz im Innen zu sagen, okay, das war nicht genau das, was ich haben wollte und ich probiere es jetzt so lange, 10 Tage, bis ich genau das habe.
Nee, ich glaube, also tatsächlich, also gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, nee, ich bin tatsächlich nicht ehrgeizig. Also ich bin nicht in all den Dingen, die ich so zum Beispiel sportlich betreibe, Tischtennis spielen oder segeln oder so, da ist es schön, wenn man irgendwie mal vorne oder im ersten Drittel mitspielt, aber es ist, ich juckt mich überhaupt nicht, wenn es irgendwie nicht klappt. Und da ist es aber so, dass ich sozusagen was rausfinden will, ob es geht. Also es gibt ja keinen, also wenn ich diese Projekte angefangen habe, dann gab es dafür überhaupt keinen Aufführungsort. Also es gab nichts, also es hat mir keiner Geld dafür gegeben. Es gibt, genau, und das ist dieses, glaube ich, gab mal so einen Film mit Tom Hanks, That Thing You Do, da ging es um eine Band, die Musik macht. Und ich glaube, dass dieses, wenn man was anfängt, dann kann man es eben so gut wie möglich machen. Und für mich war das einfach, das war das, warum ich studiert habe. Das war einfach die Challenge, da gibt es einfach gar keine Frage. Weißt du, es hat gar nichts mit Ehrgeiz zu tun, sondern das ist sozusagen systemisch bedingt. Für dich
denn, also es war nicht, dass du gesagt hast, ich will es jetzt mir aber beweisen, dass ich diesen Punkt finde?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich will wissen, ob es geht. Also es ist so wie Zeug in einer Petrischale beobachten.
Ich habe die Frage auch damals einer Musikerin gestellt. Würdest du auch fotografieren, wenn deine Bilder niemand sehen würde?
Das kann ich nicht beantworten, weil es ja sozusagen so hypothetisch ist, dass es nicht
so weit von der Realität weg.
Zu weit von der Realität weg ist, weil es und ich glaube schon, dass dieses der Resonanzraum wichtig ist. Ich meine, wenn man jetzt, du hast die City Diaries erwähnt, zu denen wir ja später kommen, aber da ist es zum Beispiel so, das will erstmal keiner sehen. Also das ist irgendwie, das macht, irgendwann wird es der Irrsinn der Masse machen. Also es gibt natürlich bestimmte Orte, an denen das stattfindet, die dann Interesse haben. Ich habe mit Goethe-Instituten zusammengearbeitet, aber ist das Grob der Sachen wie zum Beispiel Norderney oder so, will eigentlich keiner sehen. Also es kaufen jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute, aber es ist eben, für mich war es wichtig, das zu machen, und der einzelne Ort ist jetzt für mich auch, für mich ist Norderney genauso eine Challenge wie New York. Wahrscheinlich ist New York eine größere Challenge, weil das schon so viele Leute fotografiert haben, dass man sich da eigentlich gar nicht dran wagen darf. Und ja, von daher ist es, das ist so ein bisschen so. Da könnte, würde ich mir einen größeren Resonanzraum wünschen. Allerdings ist er verglichen mit anderen, die auch für sich Projekte machen, schon relativ groß.
Ich versuche jetzt gerade irgendwie die Zeitlinie mitzunehmen. Jetzt sind wir gerade mit dem Indien-Buch fertig gewesen.
Ja, ja.
Das war schon ein recht erfolgreiches Projekt, würde ich mal sagen, oder?
Das war jein, weil es war so, dass es, also es ist schon mal toll, wenn man irgendwie ein Buch machen kann. Und es war aber so, dass die Magazinwelt sich so verändert hat. Ich habe gedacht, man könnte das dann vielleicht auch an eine Zeitschrift verkaufen. Das Frankfurter Allgemeine Magazin war damals daran interessiert. Die haben dann aber ihr Erscheinen eingestellt. Irgendwie, glaube ich, 99 oder so. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Und ich hatte das Glück dann aber, dass das gesehen wurde von einer Galerie in New York, die dann mich gefragt hatte, ob ich da mal irgendwie zwei Bilder aufhängen könnte. Und der Kurator des Museums für moderne Kunst in Frankfurt, Mario Kramer, der hat damals ein paar Bilder angekauft für eine Unternehmenssammlung. Also das heißt, da habe ich gedacht, oh, da gibt es vielleicht auch noch andere Wege, weil bis dahin war das, was ich gemacht habe, aus dem, ich war ja nicht an der Kunsthochschule, sondern an einer, was mal die Folkwang-Schule war und jetzt wieder ist, also die Uni Essen, das war ja ein Designstudiengang. Und das war also explizit erstmal nicht Kunst, was wir gemacht haben. Und das hat sich dann mit Leuten wie Teller und Tillmanns und so weiter ein bisschen aufgelöst, dass einfach tatsächlich, Wolfgang Tillmanns hat ja auch für Zeitschriften gearbeitet, also für Tempo, genau wie ich, er hat für ID gearbeitet, also und dann lösten sich die Grenzen so ein bisschen auf, und das war so ein bisschen mein Glück, dass eben auch das Dokumentarische dann auch in der Kunst ein bisschen Einzug hielt. Ja.
So, ich versuche diesen Weg nachzugehen. Dann warst du jetzt in New York in der Galerie, was ja eigentlich schon, glaube ich, für viele Fotografen schon wie so ein Ritterschlag ist, oder? Dass du in New York in der Galerie ausstellen darfst. Es war dir aber nicht genug. Du wolltest dann weitermachen.
Naja, also das war, also das geht gar nicht um das genug. Also man, wie ich gesagt habe, that thing you do, das ist ja das, was ich gemacht habe. Also für mich war ja immer dieses eigene Projekt war ja immer ein Problem auch, weil wenn ich irgendwo hingeflogen bin, muss ich dafür Geld ausgeben und habe gleichzeitig nichts verdient. Also es war immer so ein Hin- und Her-Schangeln. Ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich bei manchen Sachen, wenn ich nach Indien geflogen bin, dann hatte ich Leuten davon erzählt und dann gab es plötzlich einen Job, den ich in Nepal machen konnte, quasi auf der gleichen Reise. Ne? Oder wenn ich was für mich machen wollte, konnte ich Leuten sagen, ich bin da und da und habe dann noch einen Job gekriegt, oder ich war für mehrere Jahre in Indien und konnte dann noch was für mein Projekt machen. Also das heißt, da gab es lustigerweise eine ganze Reihe von Überschneidungen, die eben aber auch mit Netzwerken zu tun hatten. Ne? Ja, und als ich dann fertig war mit dem Indien-Buch, habe ich aber gedacht, ich möchte gerne was anderes machen und was Neues machen. Und dann kam das eben mit diesen Neon Tigers, und da kamen eigentlich drei Sachen zusammen, nämlich einmal immer noch diese Faszination für asiatische Städte, für die Energie, die die haben. Das zweite, dass ich 1994 für Tempo mal Singapur fotografiert habe. Und zwar sollte ich einen Essay illustrieren, der William Gibson geschrieben hat, der den Begriff Cyberspace erfunden hat in dem Roman Neuromancer. Und ich hatte dann auf dem Weg nach Singapur Neuromancer gelesen und fand es faszinierend, dass er sprach von Hightech and Lowlife. Und das waren so Erfahrungen, die ich auch gemacht hatte. Also so in Bangkok hast du halt so eine Stadtautobahn, die da ist oben nur Science Fiction und unten verkaufen die Leute Hühnerflügel für 25 Cent. Und ich habe dann irgendwann so eine mentale Notiz gemacht, irgendwann musst du das mal versuchen zu fotografieren. Genau. Und aber da ging es wirklich um die Begrifflichkeit der Megacity und Hightech and Lowlife. Das waren sozusagen diese Mantras. Deswegen ist es auch nicht ein Motiv. Also ich glaube, dass es eher ein Gefühl ist. Also wie Literatur eigentlich ja nicht der Satz ist, der da steht, sondern das, was zwischen den Zeilen entsteht. Also die Bilder, die du entwirfst. Und mit diesen inneren Bildern bin ich dann eben mit noch einer anderen Technik. Ich habe mir dann eine Großformatkamera, das war alles noch nicht digital, das war mit solchen Negativen, also, ne? Also Audiokommentar, er deutet ein Postkarten großes Geviert an. Und damit habe ich dann gearbeitet und das war dann ja schon fast wieder so, wie die Maler im 19. Jahrhundert in die Landschaft gegangen sind. Ja, also mit einem schwarzen Tuch über dem Kopf, aber dann in so einer hypermodernen Stadt zu stehen. Und das war schon als Erfahrung ein Kick an sich. Mhm.
Ich habe also gefühlt dieselbe Erfahrung auch in Bangkok gemacht, aber dann nicht mit, also so ein bisschen, sondern eher so mit diesem Kulturellen, dass man sagt, man hat dieses richtige, ja, diese alten Kulturen und auch Orte in Bangkok, auf der anderen Seite richtig Hightech, moderne Skyscraper und so. Und diese Diskrepanz hat mich damals auch schon irgendwie berührt, zu sagen, das kann alles in einem Ort passieren, ohne jetzt ein konkretes Bild im Kopf zu haben. Also ähnlich, glaube ich, ist es dann so, dass du hast diese Vorstellung, du hast dieses Mantra und so guckst du dann auch in die Stadt rein?
Ja, also ich versuche immer sozusagen das Mantra einzulösen. Mhm. Also sonst wird es nichts. Und wenn es eben nicht sozusagen nicht zum Schwingen kommt, also das ist mir in Jakarta passiert. Ich war auch in Jakarta für das Neon Tigers Buch, 10 Tage lang, es ist teuer. Und ich habe kein einziges Bild in das Buch genommen, weil sie alle nicht dieses Moment des Flirrens hatten, was ich brauchte.
Heutzutage spricht man von, du hast es nicht gefühlt quasi, was Jakarta dir gegeben hat in dem Moment.
Ja, natürlich, aber irgendwie diese,
Ja, Flirren ist ein schönes Beispiel.
Und das ist eben das, was man dann auch nur selber, einschätzen kann. Da wären so und so viele Leute gewesen, die gesagt hätten, super, ja, das kannst du ja doch reinnehmen. Und wenn du die, das spielt mit, aber nee, es hat nicht mitgespielt. Also es war, und ich glaube, das ist das Wesentliche, was für mich, um nicht Mann zu sagen, das Wichtigste ist, dass es für mich funktioniert, unabhängig davon, ob es für dich funktioniert. Also das heißt, ich arbeite auch nicht für ein Publikum, obwohl es natürlich an die Öffentlichkeit geht. Aber ich bin nicht sozusagen affirmativ. Ich möchte euch da draußen nicht umarmen mit dem Zeug, was ich mache. Ich will euch auch nicht vor Schienbein treten. Ich will sozusagen euch teilhaben lassen an dem, was mich bewegt oder was mir die Möglichkeit gibt, um nicht an der Welt zu verzweifeln. Weil in dem Augenblick, in dem ich mir ein Bild mache, kann ich das Ganze ja zähmen. Dann kann ich ja damit umgehen.
Das heißt, dann gehst du quasi mit der Hoffnung immer raus, dass das, was du siehst, fühlst, auch bei den Leuten so ankommt, wie du es halt. Also du gehst nicht, das finde ich halt schwierig, in so einem Prozess, gerade auch in einem handwerklichen oder künstlerischen Prozess, machen vieles fürs Publikum, zu sagen, ich weiß, das funktioniert, wie du es auch gesagt hast, ganz am Anfang, die Bilder funktionieren, die mache ich einfach. Sich davon zu lösen, glaube ich, ist erstmal sehr, sehr viel Erfahrung, die man damit reinbringen muss, aber auch sehr viel Selbstkontrolle, so dieses, ich will euch ja auch gefallen, haben ja viele, viele Menschen zu sagen, ich will dir mit meinen Bildern gefallen, meiner Musik, meiner Kunst. Aber das abzukatten und zu sagen, nee, ich gucke jetzt nicht, was dir gefällt, lieber Dominik, sondern ich gucke mal, was mir gefällt und wie ich das sehe. Und ich hoffe, du nimmst es genauso wahr, wie ich es präsentieren wollte.
Ja, es ist ja nur ein Vorschlag. Also ich glaube, dass jede Form von kultureller Äußerung erstmal ein Vorschlag ist. Mhm. Und das.
Die einen können es annehmen, die anderen wollen
es nicht. Das ist es. Und natürlich ist es toll, wenn es sozusagen so einen Nerv trifft. Das kannst du aber nicht kontrollieren. Das ist manchmal funktioniert es eben genau zu einem bestimmten Zeitpunkt und das gilt ja auch für Musik. Also es gibt ja eine bestimmte Form von Musik, die würde so nicht mehr funktionieren.
Ja, ich war mal in der Elbphilharmonie und habe dann ein Konzert gesehen von moderner Musik. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war, glaube ich, der 10., der nach 15 Minuten rausgegangen ist, weil wir alle das nicht verstanden haben. So, ich glaube, das ist das. Ne? Die Künstler und Künstlerinnen wollten uns was präsentieren, was wir einfach nicht verstanden haben. Wir waren nicht das Zielpublikum. Wenn du durch die Stadt gehst, durch irgendeine Stadt, durch irgendeinen Ort, kannst du noch als Peter da durchgehen und alles so aufnehmen oder guckst du mit deinem professionellen Auge schon drauf, durch die Kameralinse quasi?
Nee, also wenn man fotografiert, ist es ja so, dass es ist sozusagen schaugenau. Also das heißt, dann ist man ja in einer bestimmten Weise eingenordet. Wenn wir durch eine Stadt gehen, machen wir ja auch nur sozusagen das, was zum Überleben reicht. Wir gucken ja nicht hoch und gucken den Giebel da an. Wir gehen, wir denken irgendwas, wir gehen zum Bus, wir müssen den Bus kriegen und so weiter. Und da bin ich nicht anders als andere Menschen. Also dieses Arbeiten ist halt Arbeiten. Und dieses, also manchmal natürlich fällt mir auch was auf, wenn ich Muße habe, aber es ist nicht so, dass dieses professionelle Schauen ist etwas anderes als das.
Das kannst du auch so ein- und ausschalten.
Das müssen wir ein- und ausschalten, weil wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir nicht alles reflektieren können, weil wir treffen am Tag hunderte von Entscheidungen, die uns nicht bewusst sind. Und die treffen wir aufgrund von Erfahrungen und denken nicht weiter drüber nach. Wenn wir drüber nachdenken müssen, würde uns der Kopf zerplatzen. Mhm. Mhm. Ja, also das deswegen ist es so schwierig, wenn du nach England gehst, dass du zur anderen Seite gucken musst, ob dir das Auto die Hacken abfährt, ja, weil du einfach eine bestimmte was Bestimmtes gewohnt bist. Mhm. Ne?
Wir haben und dann kommen wir gleich wieder. Ich will unbedingt über die City Diaries reden. Ich glaube, das hat man schon mitbekommen. Ich insistiere dahin. Aber wir haben ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass du ja noch quasi an der analogen Welt aufgewachsen bist, die digitale Welt ja dann mitbekommen hast und dann auch am Ende, glaube ich, mehr in der digitalen Welt gearbeitet dann hast. Wie unterscheidet sich die Arbeit oder die Arbeit als Fotograf dadurch, dass es jetzt digitaler geworden ist? Außer, dass man diese Dunkelkammern wahrscheinlich nicht mehr zu Hause in seine vier Wänden einbaut.
Genau, haben wir noch anderthalb Stunden. Nein, also es ist natürlich dieses, auf der einen Seite ist ja dieses, dadurch, dass es digital geworden ist, ist ja sozusagen die Flut dessen, mit dem man konkurriert visuell, wahnsinnig viel größer geworden. Und das ist sozusagen das eine Fass, das mache ich jetzt gar nicht auf. Das Fass des arbeitenden Fotografen oder der arbeitenden Fotografin ändert sich insofern, als dass man viel, viel mehr Möglichkeiten hat, die einem natürlich auch verwirren können. Also du kannst ja unendlich oft abdrücken, also das verändert die Konzentration. Mhm. Früher habe ich mit Großformat gearbeitet, das ist irgendwie teuer. Damals war es teuer, heute ist es fast unbezahlbar. Und das bedeutet also ein sich anders versenken. Also ne, wenn ich in Bangkok fotografiert habe, dann habe ich am Tag 10-mal abgedrückt. Das kostete dann insgesamt 100 Euro. Ja, 5 fürs für den Film und 5 für die Entwicklung. Mhm. Also, und es waren 10 Blatt. Mhm. Und wenn ich heute in Bangkok fotografiere, mache ich irgendwie 300 Frames, die aber keine Bilder mehr sind. Die sind Material, weil die sind sozusagen mit Recherche, die sind mit warm fotografieren und ich kann viel, viel schneller sein und ich kann mehr Möglichkeiten wahrnehmen, weil meine Near Misses mich kein Geld kosten. Ja, also damit komme ich aber auch wieder zu anderen Bildern. Mhm. Und die Diaries wären ohne das Digitale nicht möglich gewesen, weil es einfach viel zu teuer und viel zu aufwendig gewesen wäre, in dieser Geschwindigkeit zu arbeiten. Und sie haben auch eine andere Flüchtigkeit als Neon Tigers und das ist auch beabsichtigt. Mhm.
Das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Brauchte man früher mehr Konzept, um ein Foto zu machen, genau zu wissen, okay, das Bild nehme ich jetzt, weil ich habe jetzt nicht 50 Möglichkeiten, was zu schießen? Oder war das dann oftmals auch so ein Glücksschuss, wo man sagt, okay, ich mach mal und guck mal, was dabei rauskommt.
Das
habe ich halt heute viel, dass viele einfach fotografieren und dann ist irgendwas wird schon dabei sein.
Ja, ja. Aber das ist es natürlich nicht, weil also das Mantra gilt ja auch für die Diaries immer noch. Also das ist ein anderes Mantra, aber es ist eben dieses, es muss was Beschreibendes haben, es muss eine Abstraktion haben, es muss in der Farbigkeit funktionieren, es darf nicht konventionell sein. Und
das waren deine Mantras,
die du hast. Das sind die Mantras für die Diaries jetzt. Ne? Mhm. Und von daher braucht man immer ein Konzept. Die Werkzeuge haben sich einfach verändert und für mich wäre es blöd, mit der Großformat weiterzuarbeiten, weil ich habe jetzt andere Möglichkeiten und die will ich ausprobieren, die will ich auskosten.
Yes, du hast, wenn man nur einen Hammer zur Verfügung hat, ist jedes Problem Nagel, ne?
So genau.
Ist ja auch. Jetzt hast du viel, viel mehr Werkzeuge in deinem Werkzeugkasten. Genau. Bei den City Diaries, wie war die Auswahl der Städte, die du da getroffen hast? War die bewusst oder war die unbewusst und es passiert?
Also ein paar sind mir zugefallen und ein paar habe ich mir ausgesucht.
Okay,
und,
das wie kommt Unna da rein?
Unna kommt da rein, weil ich habe irgendwann eine Mail bekommen von dem Westfälischen Literaturbüro Unna, was eine sehr rührige Vereinigung ist. Du weißt vielleicht, dass sie das größte Krimi-Festival Europas veranstaltet.
Ach, wirklich?
Ja, ja, wo also wirklich die Stars der Branche auch aus Amerika lesen. Also oh, okay. Und das Westfälische Literaturbüro hat eine Ausschreibung gewonnen zum Thema Heimat vom nordrhein-westfälischen Kultusministerium und die hatten die Idee, dass sie Autoren, Schreibende und Autorinnen und Fotografen und Fotografinnen in jeweils 7 oder 8 Orte in Westfalen schicken und dort quasi recherchieren, literarisch und fotografisch, künstlerisch. Und die haben mich gefragt, ob ich da teilnehmen will oder aber ob ich mir sogar vorstellen könnte, den fotografischen Teil zu kuratieren und zu verantworten. Und da habe ich mit Freude Ja gesagt. Und ich durfte mir aussuchen, welchen Teil Westfalens ich machen durfte, von all denen, die ich dann den anderen zuteilen durfte. Und ich habe mich für Unna entschieden, weil es tatsächlich die größte der Städte war, die da zur Verfügung standen. Und ich wollte es natürlich sofort in die Diary-Reihe integrieren. Also ich versuche immer, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also im letzten Jahr war ich beispielsweise eingeladen, von einem Museum in San Sebastian, die Provinz Gipuzkoa zu fotografieren. Das ist da, wo es San Sebastian ist, am Meer, ist so ein Bereich von, weiß nicht wie viel, 1000 Quadratkilometer, nicht riesig. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, ich mache auch noch ein San Sebastian Diary, was jetzt gerade erscheint und was dann auch vorgestellt wird zur Ausstellungseröffnung, die jetzt dann im Herbst sein wird in San Sebastian. Also das heißt, das sind immer solche Sachen, die sich oft kombinieren. Aber ich bin zum Beispiel nach einer der Trennung von der Mutter meiner Tochter, bin ich irgendwie erstmal nach Asien geflogen, um zu regenerieren und war eben in Bangkok und in Yangon. Und das habe ich sowohl komplett finanziert, als auch mich dabei versucht zu therapieren.
Asien ist so eine Leidenschaft für dich geworden oder geblieben, ne? Vielleicht nochmal, hat sich das auch sehr verändert, aber wie sieht denn so ein typischer Alltag als Fotograf, gibt es einen typischen Alltag als Fotograf oder Fotografin?
Naja, es gibt eben den, also die, es gibt den Alltag des Berufsfotografierenden und der sieht so aus bei den Leuten, die jetzt längere Geschichten machen. Also ich habe im Wesentlichen längere Geschichten gemacht, ich habe aber auch so Porträtjobs gemacht. Wenn du einen Porträtjob machst, dann bist du irgendwie morgens aufgestanden, bist zum Flughafen gefahren, bist nach Frankfurt geflogen, hast irgendeinen CEO, der damals noch Vorstandsvorsitzender hieß, fotografiert und bist wieder zurückgeflogen. Und es war eigentlich nur anstrengend. Du hattest keinen, der Mensch war nicht besonders nett. Du hast keine besondere Erfahrung gemacht. Du warst irgendwie 12 Stunden auf dem Bein und hast dafür irgendwie 500 Mark gekriegt. Und dann gab es eben die Sachen, wo du dann irgendwo hingeflogen bist, wo du noch nie warst und dann 2 Wochen bleiben konntest. Und da war es dann so, dass der Druck wahnsinnig groß war. Als ich Sydney fotografiert habe für Geo vor der Olympiade, also Sydney hat 2000 die Olympiade ausgerichtet, 99 war ich da. Da war in der Fotoredaktion die Fotoredakteurin mit so einem Stapel, deutet auf einen halben Meter hohen Stapel mit Dias. Das hatten die alle schon gesehen. Also dieses ganz, damals war die Welt ja auch schon durchfotografiert, nur von professionellen Fotografen. Und dann fährst du dahin und musst in 10 Tagen gegen all dieses Material anfotografieren, weil das kostet ja schließlich viel Geld, dass sie sich dahin schicken und es irgendwie besser machen. Und das ist natürlich auch ein enormer Druck. Also du machst den ganzen Tag nichts anderes. Also du denkst nicht, wo kann ich hier schön essen gehen, sondern du ernährst dich irgendwie und versuchst den Tag so zu strukturieren, dass du genug Energie hast, das, was du vorhast, durchzuhalten. Du musst unterwegs recherchieren und so weiter. Also im Grunde genommen stehst du um 5:30 auf, gehst abends um 10 ins Bett und zwischendurch arbeitest du. Das war der Teil. Und wenn du jetzt auf die Diaries kommen willst, das funktioniert so, dass ich auch immer früh morgens und abends fotografiere. Also im Grunde genommen gibt es immer so 2-Stunden-Slots. Und ich war jetzt gerade in Stuttgart, habe das Stuttgart Diary fotografiert und habe da angefangen, da stehe ich dann irgendwie so um 5:45 auf und gehe mit dem ersten Licht fotografieren und habe dann quasi von Sonnenaufgang, was irgendwie, weiß ich nicht, 7:15 Uhr war, habe ich dann meistens bis um kurz nach 8 fotografiert, 8:30 Uhr fotografiert, dann habe ich wieder eingepackt und bin frühstücken gegangen, dann bearbeite ich meine Bilder, dann versuche ich noch so ein paar Sachen rauszufinden und am späten Nachmittag fahre ich wieder los, die zweite Runde macht das Gleiche und zwischendurch, da gibt es ja auch noch einen Textteil drin, also schreibe ich und recherchiere ich für die Texte und das ist es dann. Also das ist dann wirklich Arbeit. Genau. Das ist wirklich konzentriertes Arbeiten.
Es gibt ja auch da, du hast gerade von 2 Kirchen oder 2 Glaubensrichtungen gesprochen, zum Beispiel bei Autoren ja auch, die einen sagen, die warten so lange, bis sie die Muse küsst. Und dann gibt es sowas, wie ich glaube, Heinz Strunk hat das auch gesagt, er setzt sich einfach 8 Stunden dahin, schreibt was und wenn er den ganzen Tag geschrieben hat, irgendwas wird schon dabei sein oder auch nicht. Aber dass man sich zwingt, halt dabei bei der Sache zu sein. Genau. Würdest du Nachwuchs oder angehenden FotografInnen, welchen Tipp würdest du denen geben, wenn sie sagen, okay, wie kann ich das Ganze jetzt auf ein Level nach vorne bringen?
Na, also das Wesentliche ist, dass man, glaube ich, rausfinden muss oder dass der oder die Fotografin herausfinden muss, was interessiert mich wirklich und was ist der, wie will ich arbeiten? Was ist mein Raum in der Welt, den ich bespielen will? Und macht mir das wirklich Freude? Und was kann ich machen, was irgendwie andere nicht machen können? Also welche Geschichten gibt es? Es gibt natürlich auch, die Bandbreite ist so breit mittlerweile. Ne? Also von dem Künstlerischen, also weil viele Leute, die bei mir studiert haben, haben dann auch künstlerischer gearbeitet, die und da ist es eben auch so, dass sie einfach auch Sachen ausprobieren, was für sie funktioniert. Und wie gesagt, manche Sachen habe ich auch in der Form nicht verstanden, würde ich so nicht machen. Aber wenn es aus deren Sicht schlüssig ist, dann müssen sie das ausprobieren. Wichtig ist auszuprobieren und wichtig ist das Versuchen mit Leidenschaft zu machen, also sich auch abzuklopfen, macht mir das wirklich Spaß oder quält mich das jetzt wirklich nur?
Also gibt es gar nicht, das sowieso nicht, aber so einen Weg, wo man sagt, das sollte man machen, sondern jeder soll sich ausprobieren, gucken, was er oder sie als Leidenschaft, als Thema hat.
Ja, weil ich glaube, dass das, wenn es um das Wirkliche geht, dann gibt es nicht den Lifehack dazu. Also ich war mal beteiligt an so einem Konzept für die Zeitakademie, etwas über Fotografie zu machen und sollte das auch verantwortlich betreuen. Und da haben wir uns dann also mit in Freundschaft und im beiderseitigen Einvernehmen getrennt, weil das, was ich da hatte, zu abstrakt war. Also die wollten hands-on für Leute, die können dann baust du, wenn du ein Porträt machst, das Licht darauf und dann musst du darauf achten. Und dann gibt es die Schwierigkeiten. Und das ist es für mich nicht. Das ist hilfreich, aber dieses, wenn ich was niederschreiben wollen würde, müssen, dann würde ich gerne in diese Bereiche gehen, die ins Unbenennbare gehen. Und das sozusagen über Bilder beispielhaft vielleicht darlegen. Es gibt ein ganz wunderbares Buch, das heißt Eine andere Art zu erzählen von John Berger, der vor kurzem leider verstorben ist, und Jean Moore, wo sie versucht haben, über Bilder, auch über Bildessays klarzumachen, wie, was diese Sachen mit uns machen. Also dass unsere Art und Weise, Bilder zu lesen, immer auch von unseren Biografien und von unserer Kultur abhängig ist. Und
von der Stimmung, in der man auch gerade ist, und ganz, ganz vielen Gegebenheiten ja um einen herum sind. Glaubst du, das macht es deinen Studierenden oder hat es deinen Studierenden einfacher oder schwerer gemacht, diese Freiheiten?
Das weiß ich nicht, musst du die Studierenden fragen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann auch sagen, oh, ich weiß gar nicht genau, wie soll ich mich denn finden, wo soll ich das denn wissen? Kann ja auch sein, dass das
klar einfach wird. Also das hat auch keiner gesagt, dass es einfach ist.
Deswegen machen es ja auch nicht alle.
Genau.
Wir sind schon ans Ende angekommen. Ich meine, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben über eine Stunde schon geredet. Also ich würde noch 2 Stunden mit dir reden können tatsächlich. Aber ich würde jetzt so langsam den Endspurt einläuten und dich einfach nur mal fragen, ist Fotograf oder dann vielleicht auch lehrender Fotograf als Professor nach wie vor ein Traumjob für dich?
Naja, ich bin wahnsinnig dankbar für diese Sachen, die ich machen durfte und machen darf. Und ich glaube, dass dieses, ich will nochmal zurück auf die City Diaries, da hatte ich das Gespräch mit einem, mit dem Sohn eines verstorbenen Freundes, der auch Fotograf war, Michael Wolf, ich weiß nicht, ob der das sagt, der hat lange in Hongkong gelebt und sehr erfolgreich gearbeitet, und seinen Sohn kenne ich, seitdem der irgendwie 2 Jahre alt ist, als ich in Hongkong fotografiert habe, und wir haben uns letztens, als ich das London Diary gemacht habe, in London verabredet. Der lebt dort oder lebte dort, im Augenblick ist er in Asien, und wir redeten dann über alles Mögliche, und er fragte auch, ob er mal mitkommen konnte zu fotografieren, wie ich das so machen würde, und dann waren wir hinterher noch im Pub, und dann sagte er, weißt du, ich finde das großartig. Du kannst an Orte gehen und du kannst dir das anschauen und du hast immer einen Grund dafür. Und letztens hat der Sohn meines Verlegers, der jetzt auch 30 ist, der hat genau das Gleiche gesagt, als wir zusammen versucht haben, Türschloss auszukriegen, als ich in Stuttgart war. Und das ist interessant, dass eben bei dieser Generation das klar ist, weil die können ja überall hinfliegen. Und was machst du, wenn du irgendwo hin willst? Ist im Grunde genommen wahnsinnig langweilig, wenn du nicht verliebt bist. Weil du fährst nach Paris und was machst du? Gehst ins Museum und dann gehst du rum und wartest, dass Essen wird und dann Essenszeit wird, dann gehst du irgendwie schön essen und dann gehst du noch was trinken und so und dann machst du noch ein Bild für Instagram. Aber letztlich, die Art und Weise, wie ich mir eine Stadt angucke, ist völlig anders, weil ich sehe wirklich Sachen. Also ich kann Unterscheidungen treffen und ich kann sozusagen meine Eindrücke archivieren. Und es hat sozusagen für mich einen viel, viel tieferen Sinn, da hinzufahren. Weil wenn du jetzt sagen würdest, fahre jetzt nach London, was mache ich? Da besuche ich ein paar Freunde und dann gehe ich in die Museen, die ich mag, und gucke mir Turner an und gehe noch mal essen.
Aber das ist ja, stimme ich dir 100% zu. Ich habe ein paar Freunde in New York und in London auch gehabt, und so richtig gefühlt hat man die Stadt, wenn man keine Pläne hatte, sondern mit denen dort einfach eintauchen konnte. Das ist ja auch, glaube ich, das Erfolgsrezept von Airbnb und Co., dass sie immer sagen, du tauch richtig in die Stadt ein. Und das machst du dann ja. Du bist ja in dem Moment dann kein Tourist, so, sondern du versuchst ja die Stadt auch wirklich zu verstehen. Aber du hast gerade kurz Instagram schon genannt. Wie ist dein Verhältnis zu Instagram? Was ist deine Meinung dazu?
Ehrlich gesagt, ist es sowas, das ist so ein gerade mal so eine Zeiterscheinung.
Pop-Phänomen.
Genau, ein Pop-Phänomen. Es wird irgendwann verschwinden, wie es gekommen ist, und dann gibt es wieder irgendwas anderes. Und es ist ein gutes Tool, also zumindest in der Fotografiewelt, um zu sagen, ich bin jetzt gerade da und da. Also es ist auch ein gutes Werbetool, also weil Leute mitkriegen, was man macht. Und ich hatte schon mehrfach die, also zum Beispiel, als ich in Istanbul war, hat mich ein Kollege von der Agentur, die mich vertritt, live angeschrieben, hat gesagt, er ist Türke, er ist auch gerade da, ob wir uns treffen wollen, ob er mir helfen kann oder so. Wir haben Abend gegessen, geredet. Oder als ich in Tbilisi war, schrieb mir ein russischer Kollege, der mal vor weiß ich, 15 Jahren bei mir im Workshop war in Lettland. Mhm. Er würde jetzt in Tbilisi wohnen und ob wir uns nicht auf einen Kaffee treffen wollen. Und natürlich, diese Begegnungen sind interessant und da gibt es auch wieder so einen Resonanzraum. Und deswegen mache ich das. Also man kann, also Newsletter macht irgendwie keiner mehr, weil alle die irgendwie löschen, glaube ich. Und das ist einfach so der Weg zu sagen, hier bin ich gerade.
Aber das ist für dich jetzt kein Schaufenster für besonders künstlerische Bilder oder sonst irgendwie?
Nee, weil meine Arbeit ganz anders, auch nur in anderen Zusammenhängen funktioniert. Also Instagram ist ja wie Pornografie, also das ist Instant Gratification. Also das ist so, sieht irgendwie geil aus, Klick. Also
ja, ja, ne? Schnell,
das
schnell.
Aus irgendeinem Grund. Das ist, und von daher ist es nicht, also als Schaufenster meiner Arbeit ist es überhaupt nicht geeignet. Es ist sozusagen als sozusagen, ja, so ein Newsletter, so was ich gerade mache oder so, oder was mir gerade einfällt oder was mir durch den Kopf geht. Oder
wo du gerade bist oder so.
Community. Ich sehe auch, dass tatsächlich, man kann ja gucken, wer was geliked hat oder wer was angesehen hat, auch bei den Stories. Und ich kann schon sagen, bei 150 Leuten, die kenne ich alle persönlich. Also, ne, so, oder zumindest die ersten 150 kenne ich alle persönlich. Also, das heißt, es ist gar nicht so ein, ne?
Ja.
Also, es ist tatsächlich auch immer noch ein Community-Tool, obwohl natürlich, wir brauchen das nicht zu wiederholen, was jeden Tag in der Zeitung steht, die Digitalkraken und so.
Ja,
es kommt
klar,
mir aus den Ohren raus. Es ist einfach irgendwie gerade da. Mhm.
Gibt es irgendetwas Berufliches noch, was du noch erleben möchtest oder was du schaffen möchtest? Jetzt hast du ja dich selbstständig in den Ruhestand geschickt quasi, vielleicht ja, um mehr Zeit für andere Sachen zu haben.
Ja, ja. Nein, ich bin ja auch gar nicht, also ich habe ja überhaupt nicht das in irgendeiner Weise ein Ruhestandsgehen. Also ich habe nur
sozusagen,
ich nenne das auch das lebenslange Stipendium des Landes Bremen, was sozusagen auf relativ kleiner Farme, ich kriege nur so eine Mindestversorgung. Ich habe das sozusagen nicht irgendwie durchgerechnet, was ich kriegen würde, wenn ich noch länger gearbeitet hätte. Das für mich war eigentlich, ich habe auch vor dem Ruhestand schon aufgehört zu unterrichten, weil ich gesagt habe, also ich habe 4 Jahre dann quasi mit unbezahltem Urlaub gelebt, um die Pensionsansprüche nicht zu verlieren, weil für mich war die Zeit dann einfach gut. Also ich hatte gedacht, nee, da habe ich jetzt alles Gute gemacht und die Hochschulen verändern sich, die Studierenden verändern sich und möchte sozusagen diese Zeit, die wir bis dahin hatten, die also auch mich zu den Diaries gebracht hat und so weiter, die möchte ich nicht missen und die möchte ich quasi in guter Erinnerung behalten. Also so, ne, wie man vielleicht auch eine Beziehung beendet, wo man sagt, okay, das war jetzt gut mit uns und dann ist auch
ja, dass man sozusagen einen positiven Abschluss des Ganzen halt hat.
Genau, und von daher bin ich eigentlich ganz, ja, und was ich erreichen will, das weiß ich nicht, also ein schönes Erlebnis habe ich schon gehabt, nämlich irgendwie einmal relativ groß in den Deichtorhallen gezeigt zu werden, das war schon etwas, was ich ganz toll finde, weil es ein ganz toller Ort ist und ja, und ich hoffe, dass das, was ich mit den Diaries mache, dass es tatsächlich etwas hat, was Widerhall findet, auch in der internationalen Kultur. Also jetzt gibt es demnächst eine Ausstellung, die Rom als globale Stadt zeigt. Und da hat der Kurator, der meine Arbeit sehr mag, jetzt irgendwie 6 Bilder aus den Diaries aus unterschiedlichen Städten mit eingearbeitet. Und eigentlich geht meine Arbeit darauf hin. Und ja, das ist toll, wenn sozusagen das über die Jahre in Museen gezeigt wird und sozusagen über dieses Independent-Gedaddel hinausgeht.
Dass einer großen Masse an Menschen auch zugänglich gemacht wird, größeren Masse. Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben, in deine Reise, die du gemacht hast, von Essen bis nach, von Asien nach Essen und wieder zurück und die ganze Welt. und die ganze Welt gesehen hast. Alle Infos zu dir, zu deinen Ausstellungen, zu deinem Instagram findet ihr dann in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Vielen lieben Dank und danke, Peter.
Ich danke dir. Ciao.